Er ist einer der bekanntesten Bildungsexperten Österreichs, hat eine Schule für Hochbegabte mitbegründet, war Politiker und ist jetzt Bestsellerautor. Andreas Salcher, Ihr neues Buch, momentan auf Platz 1 der österreichischen Sachbuch-Bestsellerliste, hat den Titel Erkenne dich selbst und erschrick nicht. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so ein Buch schreibt, geht man selbst auch den Weg der Selbsterkenntnis. Was waren denn für Sie so beim Schreiben die Momente, bei denen es ein bisschen schrecklich wurde?
Naja, ich habe einmal, das habe ich dann im Buch nicht geschrieben, aber ich habe für mich selber die Übung gemacht, die ich jedem empfehlen kann, wo ich einmal einfach begonnen habe, von 1, glaube ich, bin bis 21 gekommen, Punkte spontan runterzuschreiben, wo ich sage, das weiß ich über mich selbst und das erschreckt mich eigentlich über mich selbst. Das geht relativ flott. Von diesen 21 Punkten war ein Drittel dabei, wo ich jetzt, wenn Sie wollen, bereit bin zu sagen, da bin ich bereit, darüber öffentlich zu reden. Ein Drittel würde ich nur meinen allerbesten Freunden unter vier Augen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit sagen. Und ein Drittel, die sind mir so peinlich, dass ich sie so gut verstecke, dass das hoffentlich nie jemand finden wird. Also ich glaube, jeder von uns hat so Teile, wo er sagt, das möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber dann gibt es Teile, und das sind die wichtigen, wo ich sage, das weiß ich, dass das mir schadet, dass das nicht gut für mich ist. Warum tue ich es trotzdem? Und da wird das Buch, glaube ich, spannend, weil ich dann auch ganz bestimmte Hinweise gebe, vor allem die Lebensschule der Jesuiten, wie man auch jene Dinge ändern kann, wo man weiß, dass sie so sind, wo sondern man immer wieder wie mit einem Gummiband zurück in das alte Verhalten zieht.
Das Buch basiert auf den Thesen des Jesuiten Balthasar Gracian, der Mitte des 17. Jahrhunderts gelebt hat. Da wurden rund 300 Regeln zusammengefasst, Regeln zur Lebenskunst, aber auch Regeln zur Macht, die natürlich nicht für jedermann gedacht waren. Wie ist dieses Handorakel, wie es sich nennt, in Ihre Hände geraten?
Also mir hat dieses Buch anlässlich meines 50. Geburtstags ein guter Freund geschenkt, der selber ein Jesuitenschüler ist. Ich habe es, wie man das mit allen schwer zu lesenden Büchern tut, einmal längere Zeit liegen lassen und habe dann begonnen, drin zu lesen. Und was mich vom ersten Augenblick an fasziniert hat, ist, dass ein Mensch, der jetzt seit 355 Jahren tot ist, so präzise die menschliche Seele damals schon erkannt hat. Und zwar auf der einen Seite mit all ihren Schattenseiten, aber auf der anderen Seite auch mit der Fähigkeit zur Größe, zur Kreativität und zur Fähigkeit, etwas aus seinem Leben zu machen. Und wenn Sie den Originaltext kaufen und lesen würden, das ist ja nicht geheim, das geht ja, würden Sie wahrscheinlich wenig damit anfangen können, weil die 300 Regeln sind schwierig geschrieben, haben sehr viel versteckte Andeutungen, Allegorien und haben vor allem keinerlei innere Struktur und widersprechen sich teilweise untereinander. Und ich habe jetzt ein Jahr lang mit einem Mann verbracht, der seit 355 Jahren tot ist, nämlich diesem Balthasar Gracian. Und irgendwann ist es mir dann mit Hilfe von Fachleuten und vielen Gesprächen, unter anderem auch mit den Jesuiten, gelungen herauszufinden, welches Geheimnis oder welche Lehre sich da hinter den Worten verbirgt.
Jetzt geht es da unter anderem ja auch um Themen, wie gehe ich mit meinen Feinden um, wie gehe ich mit meinen Vorgesetzten um, wie gewinne ich Freunde. Also Themen, die heute alle noch aktuell sind. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass es ja eigentlich eine kleine Minderheit ist, die seit Jahrhunderten die Regeln der Macht beherrscht. Was kann diese Minderheit, was die anderen nicht können?
Na, ganz simple Dinge wie seine Gedanken nicht immer auf der Zunge tragen, sich selbst beherrschen ist etwas ganz Entscheidendes. Seinen Vorgesetzten nicht übertreffen wollen, das ist eine zentrale Regel im Umgang mit Vorgesetzten. Das heißt nicht, dass man jetzt ein Schleimer oder ein Opportunist sein soll, aber dass man sehr genau überlegen soll, wann man was sagt, auf der anderen Seite sehr genau auch die Gesten und die Andeutungen seines Vorgesetzten versteht. Und da gibt es einfach eine Vielzahl von Dingen, wenn man sie selber dann liest, wo man sagt, ha, da habe ich eigentlich schon sehr oft in meinem Leben selbst dagegen verstoßen.
Das heißt, auch Sie selber tun sich durchaus mit manchen Regeln schwer. Wo da die Hürden sind, darüber reden wir gleich weiter. Radio Salzburg. Das Radio Salzburg Café am Sonntag, heute mit Andreas Salcher. In Ihrem neuen Buch geht es um Regeln der Lebenskunst, genauso wie um Regeln der Manipulation. Mit welcher Regel können Sie denn selber am schwersten umgehen?
Also ich sage es einmal ganz persönlich, mich hat zum Beispiel die Regel, kein Widerspruchsgeist sein, sehr angesprochen, weil ich in meinem Leben immer ein Widerspruchsgeist war, aber nicht, weil ich jetzt oberklug sein wollte, sondern weil es mir Spaß gemacht hat, wenn jemand was gesagt hat und ich habe einen Schwachpunkt darin erkannt, den aufzuzeigen. Das bringt einem 30 Sekunden intellektuelle Befriedigung und schafft einem einen Feind fürs Leben. Und da kommt man drauf, das ist einfach nicht klug, so zu agieren. Und aus der Vielzahl dieser Dinge, wo man, Handorakel heißt übrigens Handspiegel. Und die Grundidee war, dass man ihn wie heute eine Frau ihren Handspiegel in ihrer Tasche mitträgt, dass man dieses kleine Buch immer bei sich hat und in ganz bestimmten Situationen auch nachschaut. Was soll ich jetzt eigentlich tun? Nicht in dem Sinne eines geschlossenen Erklärungs Modells der Welt, aber eben von Fall zu entscheiden. Hier soll ich abwarten, hier soll ich zuschlagen, hier soll ich die Gelegenheit beim Schopf packen, hier ist es besser, es nicht zu tun.
Aber müssten Menschen nicht froh sein, wenn man sie auf Fehler aufmerksam macht oder wenn man selber etwas sehr gut kann?
Ja, wenn sie das Glück haben, einen dieser wenigen großartigen Chefs zu haben, dann ist das schon so und es hat sich sicher ein bisschen etwas zum Positiven verändert, aber wenn Sie an die Spitze von großen Organisationen schauen, dann sitzen dort Menschen, die das Handorakel entweder wirklich gelesen haben, es gibt eine kleine Minderheit auch in Österreich, von denen ich das weiß, oder zumindest intuitiv nach diesen Prinzipien arbeiten. Und in Wirklichkeit gibt es ganz wenige Chefs, die wollen, dass ihre Mitarbeiter wirklich ihre Meinung sehr offen haben, sondern sie wollen eigentlich schon hören, dass sie selber großartig sind. Sie wollen auch nicht, dass man ihnen Ratschläge erteilt, sondern, wie das Handorakel so schön sagt, man soll den Chef nur an etwas erinnern, dass er sich vielleicht nicht mehr, dass er selber, auf das er selber nicht gekommen ist, aber nicht das Licht vor sich selber aufstellen. Und das sind so ganz feine Nuancierungen. Und es stellt sich aber heraus, dass die Menschen, meistens Männer, die diese Spielregeln beherrschen und diese Tricks, dass sich die viel leichter tun, in Hierarchien nach oben zu kommen, als solche, die da ständig dagegen verstoßen.
Weil Sie sagen, in gewissen Kreisen wird dieses Handorakel auch gekannt und gelesen? Was sind das für Kreise?
Naja, es ist primär Spitzenführer in der Wirtschaft und in der Politik und auch in den Medien, die das eigentlich zum Großteil kennen, dieses Buch. Ich möchte jetzt mit Absicht keine österreichischen Politiker nennen, aber zum Beispiel der verstorbene französische Präsident François Mitterrand galt als Großmeister des Handorakels. Also den hat man ja auch als die Sphinx bezeichnet, wo man nie ahnen konnte, was denkt er wirklich, wo will der wirklich hin. Und er hat es auch verstanden, sich entsprechend zu inszenieren bis in den Tod. Und das ist so ein Beispiel dafür. Es ist auch kein Zufall, dass der große deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer es war, der den Gratian aus dem Spanischen das erste Mal in das Deutsche übertragen hat, sonst würden wir den Gratian gar nicht kennen.
Sie stellen in Ihrem Buch ja auch die These auf, dass das Mittelmaß die Karriereleiter schneller emporklettert als die besonders Intelligenten oder die besonders Fleißigen. Wie Sie zu diesem doch sehr interessanten Schluss kommen, darüber reden wir weiter nach den Radio Salzburg Nachrichten um 8:30. Radio Salzburg. Der Dumme hat's Glück, lautet ein altes Sprichwort. Andreas Salcher formuliert es in seinem neuen Buch ein wenig anders. Sie stellen die These auf, dass es sehr oft die mittelmäßig begabten Menschen sind, die die Karriereleiter schneller emporsteigen als die wirklich Intelligenten. Ist das nicht doch eine gewisse Präpotenz, das so zu behaupten?
Nein, es ist eher ein empirisches Faktum. Also wenn Sie an die Spitze von großen Organisationen oder auch in der Politik schauen, ist es ganz selten, dass sozusagen das Genie an die Spitze kommt, es sei denn in der Kunst oder so, das ist etwas anderes. Aber immer wenn soziale Mechanismen eine Rolle spielen, dann ist es doch so, dass die Fähigkeit, um in einer Hierarchie bis ganz an die Spitze zu kommen, andere Dinge verlangt, als diese Fähigkeiten dann an der Spitze auszuüben. Der jetzige Papst Franziskus, der ja der erste Jesuit ist, der auf den Papstthron gekommen ist, der übrigens aus einem spanisch sprechenden Land kommt, da können Sie sehr wohl davon ausgehen, dass der das Handorakel im Original gelesen hat. Und da gibt es zum Beispiel eine Regel, sich sein Neusein zunutze machen. Und das hat er blendend verstanden, wie er sich vom ersten Augenblick an durchaus authentisch, weil er ja sein Leben so verbracht hat, das geschickt getan hat. Und es kommt sozusagen Geschicklichkeit, um die Ziele zu erreichen, ist ja nichts Schlechtes, solange die Ziele stimmen.
Heutzutage ist es ja so, dass Unzufriedenheit schnell einmal geäußert wird. Viele Menschen jammern auch über die Politik und über die Politiker. Früher waren sie größere Charakterköpfe. Jetzt geht es in erster Linie um Vermarktung. Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive?
Na, zunächst muss man sagen, es ist wirklich interessant, dass das Handorakel sehr hohe Ansprüche an die Politik stellt und an die Politiker und sagt, der Charakter oder die Persönlichkeit soll immer das Amt überragen, aber nie soll das Amt die Persönlichkeit übertreffen. Also das ist ein uraltes Thema. Wir haben die Politiker, die wir wählen, das muss man immer klipp und klar so sagen, wie es ist. Es sind halt diese Menschen, die in der jetzigen Zeit bestimmte Fähigkeiten haben, um an die Spitze zu kommen. Nehmen wir ein historisches Beispiel. Es ist kein Zufall, dass Winston Churchill eben an die Macht gekommen ist, wie ein Krieg ausgebrochen ist. Und am Tag, fast nachdem der Krieg gewonnen war und er der große Kriegsherr war, wurde er wieder abgewählt von den Menschen, die gesagt haben, von dem Krieg führen haben wir jetzt genug. Das heißt, die Menschen suchen sich schon in der Demokratie, wo das möglich ist, zu jeder Zeit schon irgendwie den Typus aus, der in die Zeit passt. Und es gibt einfach den Politiker, der besser in die Krisenzeiten passt und es gibt den Politiker, der besser in die Zeiten des Wohlstands passt.
Jetzt haben Sie sehr viele großartige Persönlichkeiten in der ganzen Welt kennengelernt, auch nach Österreich zu den Walzell-Meetings eingeladen, unter anderem Isabel Allende oder Paulo Coelho. Was haben Sie von diesen Persönlichkeiten für sich selber mitnehmen können?
Also war auch der Dalai Lama und wirklich große Namen. Aber die für mich prägendste und wichtigste Persönlichkeit, die auch mein spiritueller Mentor ist, der lebt in Salzburg im Gut Eich, das ist der Benediktinermönch David Steindl-Rast, der von all diesen Menschen für mich eigentlich der charismatischste und der beeindruckendste war. Was mir bei all diesen Menschen aufgefallen ist, dass sie im persönlichen Umgang eigentlich sehr offen, sehr neugierig, sehr interessiert waren, obwohl da Menschen dabei sind, die sind über 80 Jahre alt. Also diese Neugier aufs Leben, aber schon noch ein bisschen diese innere Ruhe, die sie hatten. Da hat man gemerkt, das sind Menschen, die wissen, was sie tun und das sind Menschen, die sehr bei sich selbst sind.
Über Selbstfindung und Selbsterkenntnis reden wir heute mit Andreas Salcher und auch gleich über die hohe Kunst der Manipulation. Wenn es um Macht und Erfolg im Leben geht, dann geht es auch um Manipulation und die muss aber nicht von vornherein immer negativ ausgelegt werden. Davon ist Andreas Salcher überzeugt. Deshalb, wie manipuliert man richtig, sodass es auch nicht auffällt?
Es gibt sehr viele Regeln, nennen wir es einmal höflich, von Menschenbeeinflussung, die der Gratian sehr genau beschreibt. Also zum Beispiel, du gehst zum anderen mit scheinbar dessen Anliegen und gehst aber mit deinem eigenen Anliegen wieder bei der Türe heraus. Und ich bin draufgekommen, ich habe das dann verglichen mit einer Studie, die Robert Cialdini ist ein italienischer, wahrscheinlich der führende Experte für Beeinflussung gemacht hat. Und da stellt sich heraus, dass die Regeln des Gratian fast 1:1 empirisch durch die Wissenschaft bewiesen wurden. Ich sage es in einem Beispiel, das ist die Reziprozitätsregel. Darunter versteht man, dass wir Menschen, und zwar alle quer über die Kulturen, einen ganz starken Drang haben, wenn uns jemand eine Vorleistung erbringt, diese Leistung wieder zurückzugeben. Und da gibt es ein interessantes historisches Beispiel. Zum Beispiel gab es ein großes Erdbeben in den 60er Jahren in Mexiko. Und damals hat das Land Äthiopien, das damals das ärmste Land der Welt war, 5.000 Dollar damals an Mexiko gespendet, ein Land, das wesentlich wohlhabender war. Warum? Weil 50 Jahre davor es eben Mexiko war, das sich gegen den Einmarsch der Italiener in Äthiopien gewehrt hat. Was ich damit aufzeigen will, ist, das funktioniert über Landesgrenzen hinaus, über Kulturen hinaus, diesen ganz starken Drang, wenn mir wer was gegeben hat. Und so bin ich auch manipulierbar, weil die Gegenleistung, die ich dann oft freiwillig gebe, um meine Schuld loszuwerden, steht oft in keinerlei Verhältnis zu dem, was ich bekommen habe. Ja, es ist oft so, selbst wenn ich das, was ich bekommen habe, überhaupt nicht schätze, fühle ich mich trotzdem verpflichtet, etwas zu geben. Also, und wenn man das einmal erkannt hat, dass es solche starken Regeln gibt, na dann tut man sich natürlich leichter, andere Menschen zu beeinflussen. Also wenn du weißt, ist der andere primär mit Macht, mit Geltungssucht, Eitelkeit ist ein ganz großes Thema, besonders bei uns Männern. Und wenn ich das einmal beim anderen erkannt habe, dann kann ich den ganz leicht dorthin bewegen, wo ich ihn haben will, ohne dass er es überhaupt merkt. Mir ist nur wichtig, bei Manipulation zu sagen, es hat auch eine positive Seite. Manipulation ist nicht immer was Negatives. Also wenn ich mein Kind dazu bringen will, dass es sich Zähne putzt und ich gebe ihm eine Zahnpasta, die nach Erdbeer schmeckt und eine Zahnbürste, die eine Mickey-Maus-Figur ist, ist das letztlich auch eine Manipulation, aber mit einer positiven Absicht. Wenn es mir gelingt, einem Freund, der gerade sehr traurig ist, mit bestimmten Beeinflussungen, den in eine bessere Stimmung zu versetzen, dann ist das nichts Schlechtes.
Und wir machen weiter mit dem Thema Freunde in der nächsten Stunde, kurz nach 9, wie man seine Freunde auswählt und von welchen man sich besser trennen sollte. Auch dazu hat Andreas Salcher so seine Thesen. Radio Salzburg. Sie hören das Radio Salzburg Café. Mein heutiger Gast ist Andreas Salcher. Sein neues Buch Erkenne dich selbst und erschrick nicht, ist momentan auf Platz 1 der österreichischen Sachbuch-Bestsellerliste. Ein Buch, das sich an das bisher eigentlich eher geheime Handorakel des Jesuiten Balthasar Gracian anlehnt. Da geht es auch um Freundschaften und um die Erwartungen, die man an Freunde hat. Und da habe ich von Ihnen auch die Aussage gelesen, Freundschaften müssen nicht ewig währen.
Genau, Gracian sagt, du sollst deine Freunde ganz bewusst auswählen. Das hört sich ein bisschen hart an, aber in Wirklichkeit meint er, Freundschaft, gerade weil das so ein hoher Wert im Leben ist, hast du nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zu schauen, von Zeit zu Zeit, sind das Menschen, die ich um mich herum habe, die mich weiterbringen, die mich fördern, wo ich jedes Mal, wenn ich mich mit denen getroffen habe, ein gutes Gefühl habe, oder sind das Menschen, die mich irgendwann behindern, die vielleicht sogar neidisch auf meine Entwicklung sind, dann habe ich die Pflicht, das langsam ausgleiten zu lassen, weil ich habe ja nur eine bestimmte Zeit für meine Freunde zur Verfügung. Die soll ich mit jenen Menschen verbringen, die wertvoll sind, mit denen ich gemeinsam wachsen kann. Und ich soll Freunde haben, zu denen ich aufschauen kann, nicht Freunde, zu denen ich herunterschaue. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass sich da Frauen noch ein bisschen schwieriger tun, dass man einfach so einen Freundeskreis aus der Schulzeit, aus der Studienzeit, aus dem privaten Leben mitschleppt. Man entwickelt sich aber in völlig unterschiedliche Richtungen. Also und man redet auch nicht mehr gut miteinander, aber trotzdem treffen sich immer wieder dieselben Freundinnenrunden. Und Frauen, die das dann nicht tun, die bewusst entscheiden und sagen, ich will eigentlich jetzt mit anderen Menschen zusammen sein, die gelten als hart oder berechtigt. Und das ist extrem unfair.
Was machen Männer da anders?
Also Männer schauen schon, es gibt eine Theorie, die besagt, dieses unterschiedliche Umgehen mit Freunden hängt damit zusammen, dass schon in den Urzeiten die Männer ja quasi auf die Jagd bzw. in den Kampf gezogen sind und daher sehr genau schauen mussten, mit wem lasse ich mich da jetzt mit dem Säbelzahntiger ein oder mit der gegnerischen Meute. Während Frauen ganz im Gegenteil, ja dort, immer wenn sie schwanger waren, in einer extremen Abhängigkeit von der gesamten Sippe waren. Und das waren ja meistens die Frauen. Das heißt, Frauen haben eine stärkere Notwendigkeit gehabt, unter Anführungszeichen mit jedem Gutfreund zu sein. Also das dürfte einer dieser Hintergründe sein, warum Frauen sich besonders schwer tun, damit Freundschaften auch ausklingen zu lassen und zu beenden. Es gibt eine sehr schöne Definition von Freundschaft, die ich Ihnen da gerne mitgeben möchte. Das ist, ein Freund ist jemand, der unsere Vergangenheit versteht, der an unsere Zukunft glaubt und der uns heute so akzeptiert, wie wir sind.
Wie viele solcher Freunde haben Sie?
Na, ich bringe in dem Buch ja das Beispiel, dass ich aus Anlass meines 50. Geburtstags mir selber die Aufgabe gestellt habe, diesen mit 12 Menschen zu verbringen. Und ich habe dann so eine Liste gemacht und so bis 10, 11 geht das relativ schnell. Da ist relativ klar, wen man da dabei haben will. Aber dann sozusagen die letzten zwei Plätze, das wird dann schwierig. Und dann habe ich eine zweite Liste eröffnet, die ist dann auch schnell lang geworden. Und das sind dann so Entscheidungen, wo man sagt, ist mir ein Mensch wichtig, den ich schon sehr lange kenne, wo das aber nur mehr wenig Kontakt ist, oder ist mir wichtiger ein Mensch, den ich vielleicht erst seit kurzem kenne, aber wo jetzt eine sehr starke Beziehung da ist. Ich glaube, wichtig im Freundeskreis ist, dass man auch sehr unterschiedliche Freunde hat. Wenn man Freunde nur aus einer einzigen Gesellschaftsschicht oder nur aus einem einzigen beruflichen Bereich hat, dann ist das sehr eng. Also ich versuche, Freundschaften zu Menschen unterschiedlicher Religionen zu haben, Männer und Frauen einigermaßen ausgeglichen zu haben. Und das ist so, dass ich glaube, dass ich zu den glücklichen Menschen gehöre, die so 3-4 enge Freunde haben und die sicher so um die 12 Freunde haben, wo ich sage, das sind wirklich meine Freunde, auf die ich mich verlassen kann.
Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Andreas Salcher, Ihre Lieblingsfarbe?
Das Blau, das ich am Himmel in Tibet gesehen habe.
Gibt es eine Lieblingsspeise?
Also ich esse Fisch sehr gerne, also einen tollen Fisch, einen Branzino in Salzkruste, das ist schon was.
Ihr Lieblingsurlaubsland?
Na, ich mag Madeira sehr gerne, aber ich reise an und für sich gern. Aber jetzt spontan würde ich einmal sagen, die Blumeninsel, das ist schon was Schönes.
Was bedeutet Heimat für Sie?
Dass es einen Ort gibt, zu dem ich zurückkehren kann, nachdem ich aufgebrochen bin und gerne zurückkehre.
Lieblingsmusik?
Ich liebe Filmmusik, ja. Also so das große, tragende Ennio Morricone.
Wenn man so viele Bücher schreibt wie Sie, was war das letzte Buch, das Sie gelesen haben?
Ich habe jetzt gerade wieder mit großer Begeisterung, bin ich ein Fan von Khaled Hosseini, der Traumsammler. Und Khaled Hosseini hatte dieses wunderbare Buch Drachenläufer geschrieben. Das war sein erstes, aber auch sein aktuelles, ist ein tolles Buch.
Gibt es ein Vorbild?
Ich habe viele Vorbilder. Und da sind Menschen dabei, die jetzt niemandem was sagen würden.
Wie würden Sie Erfolg definieren?
Erfolg ist für mich, die Kluft zwischen dem, der ich bin und dem, der ich sein könnte, immer wieder ein bisschen kleiner zu machen. Erfolg ist vor allem für mich menschlicher Erfolg, Erfolg im menschlichen Weiterkommen.
Und was bedeutet Glück für Sie?
Glück bedeutet für mich, nahe bei mir selber zu sein.
Bei mir zu Gast ist heute Andreas Salcher. In seinem neuen Buch geht es um die Regeln der Macht, aber auch um den Weg der Selbsterkenntnis. Ist es da nicht oft so, dass der erst dann eingeschlagen wird, wenn der Leidensdruck schon sehr, sehr groß ist?
Das ist tatsächlich so. Also Krankheiten, eine Scheidung, eine Trennung, der Verlust eines Jobs, das wirft uns dann auf uns wieder zurück. Und wir kommen auf einmal drauf, all das, was wir geglaubt haben, dass es uns ausmacht, ist auf einmal weg, weil wir haben auf einmal keine Visitkarte, wo draufsteht, wer wir sind und was wir definiert sind. Und daher, wenn man das schon ein paar Mal erlebt hat und in eine reifere Lebensphase kommt, dann kommt man drauf, dass es Sinn macht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, auch wenn es keinen ursächlichen Zwang dafür gibt. Zum Beispiel die Jesuiten haben eine Methode, die heißt das Examen, wenn sie so wollen, die tägliche Gewissensprüfung, und die jeden Tag, egal ob es ihnen gut geht, schlecht geht, ob sie Stress haben oder wie auch immer, investieren die Jesuiten zweimal am Tag jeweils 15 Minuten in dieses Examen. Und das machen sie interessanterweise nicht in der Früh und am Abend, sondern mittags und am Abend. Das heißt, sie schauen jeweils auf einen halben Tag zurück, was ist da gewesen, wie ist es mir gegangen, wie waren die Gespräche. Und wichtig dabei ist es, nicht zu werten. Weil dann ist man sofort in der Selbstverteidigung drinnen, sondern ganz von außen auf diesen halben Tag zu schauen. Und ich habe das eine Zeit lang ausprobiert, während ich an meinem Buch gearbeitet habe. Es sind genau diese 2x15 Minuten, vielleicht sind es auch nur 2x5 Minuten, aber es ist die Regelmäßigkeit, die uns dann ein bisschen näher zu uns selber führt. Und wenn dann wieder mal die Niederlage, die Krise, der Schmerz kommt, dann sind wir dem nicht ganz so wehrlos ausgeliefert.
Jetzt haben Sie selber eigentlich Betriebswirtschaft studiert, waren viele Jahre lang Politiker in Wien, haben eine Schule für Hochbegabte mitbegründet, sind immer wieder in Bildungsdiskussionen zu sehen und zu hören, mittlerweile seit vielen Jahren ein sehr erfolgreicher Buchautor. Wann haben Sie denn begonnen, den Weg der Selbsterkenntnis zu gehen und wodurch?
Naja, bei mir war das schon so, dass das eigentlich sehr früh ein starker Drang war, weil ich einfach gemerkt habe, dass das, wo ich geglaubt habe, dass meine Möglichkeiten liegen Und das, wie ich tatsächlich angekommen bin oder sozusagen wie Menschen auf mich reagiert haben, so weit auseinandergeklafft haben, dass ich draufgekommen bin, ich mache da irgendetwas falsch. Also ich bin sehr ehrgeizig, ich mache sehr viel schon als Schüler und dann auch als Jugendlicher, aber ich habe eigentlich nicht dieses positive Feedback, das ich mir gewünscht habe. Und aus diesem Konflikt heraus habe ich schon sehr früh begonnen zu lesen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und einfach ein bisschen über mich zu lernen. Es hat einen großen Auslöser gegeben. Da war ich 18 Jahre und da wollte ich ein Auslandsjahr in Amerika machen mit der Organisation AFS, American Field Service, und habe alle Auswahlen durchstanden und irgendwie im letzten Augenblick hat man dann doch keine Familie in Amerika für mich gefunden und das war irgendwie ein schwerer Schock für mich, weil ich da schon gedacht habe, ich werde da in Amerika sein und das wird großartig sein. Und dem war dann nicht so. Und das war dann ein sehr starker Auslöser, weil ich gesagt habe, okay, ich kann mein Leben nicht davon abhängig machen, ob ich dort jetzt hinfahre oder ob ich nicht hinfahre. Und das ist bei vielen Menschen so. Also die wirkliche Veränderung passiert meistens nach einer Niederlage. Solange alles so läuft im Leben, wie sie wollen, wenn sie frisch verliebt sind, wenn sie beruflich erfolgreich sind, wenn sie gerade Geld genug haben, dann werden sie nicht so sehr darüber nachdenken, wie wenn sie gerade eine schwere Niederlage hatten. Radio
Salzburg. Das ist ein Radio Salzburg Café heute mit Andrea Salcher. In ihrem neuen Buch Erkenne dich selbst und erschrick nicht gibt es viele Regeln nachzulesen, eben zu Lebensfragen, aber auch zur Macht, die bisher nur einem kleinen elitären Kreis bekannt waren. Was passiert jetzt eigentlich, Ihr Buch ist auf Platz 1 der Bestsellerlisten, wenn nun viele tausende Leser dieses Wissen auch teilen?
Ja, genau darum geht es mir, ja, weil manche, die das Buch schon kennen, das Original, die werden die Nase rümpfen und sagen, der Herr Salcher, was fällt dem eigentlich überhaupt ein? Diejenigen, die das Original lesen, die sollen das tun, aber die anderen, denen das zu schwierig ist, die sollen es lassen. Im Gegenteil, mir geht es darum, diese Regeln und diese auch positiven Erkenntnisse der Lebenskunst möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Das hat ja dann den Vorteil, dass auch die Dirty Tricks, wenn Sie so wollen, die Manipulationsregeln, die Gratian sehr genau beschreibt, je mehr Menschen die kennen, desto wirkungsloser werden sie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da im Augenblick schon ein Wertewandel stattfindet, dass wir also in einer Zeit leben, in der nicht mehr einer viele anführt, sondern in der viel mehr Menschen selber Verantwortung für sich und auch für andere übernehmen. Und da glaube ich, mir ist immer ganz wichtig zu sagen, das sind nicht meine Weisheiten in dem Buch. Ich bin hier quasi der Kurator, der Übersetzer, der auch versucht, diese Regeln mit der modernen Wissenschaft zu verbinden. Aber ich nehme es persönlich nie Bezug. Ich sage, ich stelle dir das zur Verfügung. Und genauso wie der Gratian glaube ich aber an den denkenden Menschen, der sagt, ah, da ist was für mich drinnen, das kann ich verwenden. Und bei einer anderen Regel würde man sagen, na Moment einmal, das ist nicht das meine, das passt nicht zu meinem Wertegerüst. Aber wichtig ist es zu kennen. Wenn ich es nicht kenne, dann merke ich vielleicht auch selber nicht, wenn ich von anderen manipuliert oder beeinflusst werde.
Im Buch sind ja viele Regeln. Abschließend, welche fällt Ihnen am schwersten?
Im Ernstfall den Mund zu halten, gut zuzuhören, das sind so Dinge, die für mich eine große Relevanz haben. Sie haben sie angesprochen, ich war viele Jahre in der Politik tätig und habe dort eigentlich sehr gut gestartet. Ich war mit 26 Jahren jüngster Landtagsabgeordneter von Wien und war mit 30 jüngster Ex-Landtagsabgeordneter. Und dann hat es viele Brüche in meiner politischen Karriere gegeben, weil ich einfach ganz bestimmte Grundregeln, die in dieser Kultur der Politik vorausgesetzt werden und verlangt werden, die nicht meiner Persönlichkeit entsprochen haben. Und manchmal habe ich gesagt, auch im Nachhinein aus Dummheit dagegen verstoßen, aber manchmal, weil es einfach gegen meinen Charakter und gegen meine Persönlichkeit sind. Das Schöne im Leben ist, jetzt habe ich etwas gefunden, nämlich für bessere Schulen zu kämpfen und Bücher zu schreiben, die offensichtlich viele Menschen berühren, wo vieles von dem, was mir in der Politik geschadet hat, nämlich die Dinge sehr klar zu formulieren, jetzt auf einmal sehr hilfreich ist und wo ich viel Unterstützung dafür bekomme. Das heißt, ich muss mich auch fragen, wie kann ich meine Talente, die ich habe, auf ein Gebiet richten, wo das auch eine Chance auf Erfolg hat?
Das heißt aber auch, negative Dinge können sich ein wenig später durchaus in positive umwandeln.
Genau, aber ich muss sie einmal wissen. Also ich muss einmal die Selbsterkenntnis haben und ich glaube heute mehr über mich zu wissen, als ich 25 war oder auch als ich 30 war. Und ich bin mir sicher, ich habe ja vor, sehr alt zu werden. Also mit 80 werde ich dann jetzt auf den 50-jährigen Andreas Eicher zurückschauen und sagen, mein Gott, na, was hat der da jetzt gerade in der Sendung gesagt? Das würde ich heute alles ganz anders formulieren. Aber der Hermann Hesse sagt das ja so schön in seinem Gedicht Stufen, wo für mich auch viel Weisheit des Lebens drinnen steckt, wo er sagt, entscheidend ist, dass du jede Lebensphase mit Leidenschaft lebst. Und wenn du als Junger nicht brennst und Fehler machst und Neues ausprobierst, na, dann begibst du dich dieser Stufe. Und wenn du als älterer oder als alter Mensch immer nur darum jammerst, dass dir jetzt das Kreuz wehtut und was du alles nicht mehr essen kannst, dann begibst du dich dieser schönen Stufe des Alters. Also es geht darum, dass man in jede Herausforderung in einer bestimmten Lebensphase sich stellt und möglichst gut bewältigt.
Dann wünsche ich uns allen, dass wir das schaffen für unsere aller nächsten Lebensaufgaben. Andreas Salcher, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
Vielen Dank und ich wünsche auch allen, dass Sie die nächste Stufe in Ihrem Leben gut schaffen.